Oh, Horatio, ein Song des schwedischen Musikers Tiger Lou. Eine Geschichte von Liebe und Widerstand erzählt der Schriftsteller Norman Ohler in seinem neuen Buch Harro und Libertas. Es ist die Geschichte von Harro Schulze-Boysen und seiner Frau Libertas. Ein ungewöhnliches Liebespaar und zwei unerschrockene Kämpfer gegen den Nazi-Terror. Norman Ohler ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind schon bei den Recherchen für Ihren Bestseller Der totale Rausch auf diese Geschichte gestoßen. Wie war das? Wie haben Sie das entdeckt?
Ich habe im Institut für Zeitgeschichte in München Unterlagen über das Reichsluftfahrtministerium eingesehen, weil Göring war ja ein großer Drogennutzer. Und als ich verschiedenste Dokumente da durchsah, fiel mir auch ein Mensch auf namens Harro Schulze-Boysen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich hatte dann plötzlich einen Brief von ihm in der Hand, der mich so gerührt hat, weil er emotional so intensiv war und gleichzeitig auch überzeugt hat, weil er stilistisch so gut geschrieben war, dass ich dachte, was ist das für ein interessanter Mensch? Und dann fing ich an, ein bisschen über ihn zu recherchieren. Ich fand heraus, er hat mit Drogen nichts zu tun. Das war erstmal eine Enttäuschung, weil im totalen Rausch kommt er deshalb nicht vor. Aber er hatte sehr viel zu tun mit Widerstand gegen die Diktatur. Und das fand ich spannend. Vor allen Dingen, weil ich noch nie etwas von Harro und dann auch seinen Freunden, seinen vielen Freunden, diesem Netzwerk etwas gehört hatte.
Vielleicht können Sie uns dieses Netzwerk mal vorstellen. Das ist natürlich schwierig. Sie machen das auf vielen hundert Seiten ganz toll auch packen. Man kann das Buch gar nicht mehr weglegen, wenn man mal damit angefangen hat. Aber was hat dieses Netzwerk ausgezeichnet? Die Gestapo hat es ja die Rote Kapelle genannt. Das war aber nicht der Name, den Sie sich selbst gegeben haben. Was waren das für Leute?
Es waren intelligente Leute, wie wir heutzutage, kulturell offene. Es waren Schriftsteller, bildende Künstler, aber auch Arbeiter. Es war eigentlich eine bunt gemischte Gruppe, so wie der Freundeskreis, den man hat, ja auch bunt gemischt ist. Harros Idee war es, zusammen mit seiner Frau Libertas jeden zweiten Donnerstag Partys zu veranstalten in ihrer schönen großen Wohnung am Kudamm. Und bei diesen Partys hat er dann geschaut, mit wem kann ich politisch reden. Also er hat dann das so angesprochen und hat dann gemerkt, der oder die könnte vielleicht auch daran interessiert sein, Widerstand zu leisten. Und dann gab es weitere Treffen und so langsam hat sich dann herauskristallisiert, wer von den Freunden wirklich etwas tun wollte gegen die Nazis und wer nicht. Den hat man dann in Ruhe gelassen und so hat sich im Laufe der Jahre wie eine Art Netzwerk gebildet in Berlin von über 100 Leuten. Harro hat eigentlich auch so ein bisschen die Idee des sozialen Netzwerkes mitentwickelt. Also es war keine organisierte Gruppe, die hat auch keinen Namen. Das waren einfach Freunde, die sich vertraut haben und die untereinander Informationen ausgetauscht haben über die Diktatur, die ja immer auf Propaganda und Lüge gebaut ist. Und vor allen Dingen die NS-Diktatur war dies. Und so hat sich während der NS-Diktatur in Berlin so ein Kreis von Freidenkern erhalten, der immer größer wurde.
Der ist ja jetzt nicht so bekannt wie andere Widerstandsbewegungen. Die Weiße Rose ist ja zum Beispiel viel bekannter als die Rote Kapelle. Woran liegt das? Warum sind die so relativ unbekannt?
Es gibt jetzt ein neues Standardwerk über den Widerstand, das heißt Im Widerstand von Benz. Da konstatiert er, dass die Gruppe um Harro und Libertas wichtiger seien als die Weiße Rose. Ich kann mich dem nur anschließen. Natürlich ist die Weiße Rose auch wichtig, aber im Vergleich zu dem haben Harro, Libertas und ihre Freunde viel mehr getan über einen sehr viel längeren Zeitraum. Dann ist natürlich Ihre Frage die genau richtige. Warum sind sie nicht so bekannt oder warum sind sie noch nicht so bekannt? Weil ich hoffe natürlich, dass sich das ändern wird. Es hängt mit der harten Strafe zusammen, die Hitler persönlich gegen die Gruppe ausgesprochen hat, als die Gruppe 1942 aufflog. Die Strafe richtete sich nämlich nicht nur gegen die Personen, sondern auch gegen das Andenken. Hitler persönlich hat angeordnet, dass diese Geschichte ausgelöscht werden soll. Von daher sind sehr viele Akten zerstört worden. Die Gestapo wurde auch und dann auch vor dem Gericht, es wurde angeordnet, dass diese Gruppe nicht als Widerstandsgruppe betrachtet und behandelt wird, sondern dass sie als Sowjetspione denunziert werden, was sie nicht waren. Und so hat sich auch nach dem Krieg erstmal diese Legende von den Sowjetspionen, von der sogenannten Roten Kapelle im Osten wie im Westen gehalten. Und keiner hat geguckt, was für eine Geschichte hier wirklich dahinter steckt. Das hat sich erst Anfang der 90er Jahre geändert, als man aus Sowjetarchiven klar ersehen konnte, es waren keine Sowjetspione. Und erst seitdem entfaltet sich langsam die wahre Geschichte um Haron Libertas.
War denn diese Instrumentalisierung in Ost und West auch ein Grund, warum Sie sich so streng an Fakten gehalten haben? Denn Sie schreiben ja, das ist alles wahr, nichts ausgedacht. War das auch Ihnen deshalb so wichtig?
Also Haron Libertas ist ja ein sogenanntes erzählendes Sachbuch. Das ist ein sehr interessantes Genre. Es ist zumindest in meinem erzählenden Sachbuch Haron Libertas tatsächlich nichts erfunden. Es gibt noch Quellen, man kann Quellen finden, und ich habe mich halt dann sehr eng an diese Quellen gehalten, weil es mir eben wichtig war, keine weitere Legendenbildung hier vorzunehmen, sondern tatsächlich rauszufinden, was waren das für Menschen, wie haben die gelebt. Dadurch entsteht natürlich auch ein Bild, wie hat man damals gelebt in Berlin. Das war mir auch sehr wichtig, das zu begreifen und das anschaulich darzustellen. Wie sind die in Restaurants gegangen, wo sind die abends hingegangen, wie haben die untereinander ihre Beziehungen organisiert. Das ist alles in dem Fall Recherche. Ich glaube auch, dass ein Roman über Haron Libertas völlig fehl am Platze wäre, weil man dann als Leser nie wüsste, war das jetzt wirklich so oder hat das jetzt der Autor erfunden. Hier wollen wir, glaube ich, wirklich die reale Geschichte erfahren, so nah wie es nur irgendwie geht an der historischen Wahrheit dranbleiben. Das habe ich mir vorgenommen.
Das war ja erst letztes Jahr eine große Debatte, dieses Thema, wie kann man irgendwie mit historischen Fakten umgehen, wenn wir da an Tagis Bürgers Roman Stella denken. Da haben Sie offenbar eine ganz klare Haltung, was man nicht machen kann.
Auf jeden Fall. Ich habe einen Mentor, der ist in Großbritannien, das ist Sir Anthony Beaver, ein sehr erfolgreicher Sachbuchautor, der sagte zu mir, don't invent anything. Ich schreibe ja auch Romane, und in Romanen erfindet man natürlich, aber in diesem Fall, wenn es um ein solch sensibles historisches Thema geht, ist, glaube ich, das Sachbuch ein sehr angemessenes Genre, und da sollte man nichts erfinden, da sollte man auch zum Beispiel keine Dialoge erfinden. Also man sollte immer gucken, gibt es für einen Satz auch eine Quelle, wo genau dieser Satz steht. Das ist natürlich eine umfangreiche Recherchearbeit, aber das gehört beim Sachbuchschreiben einfach dazu.
Sie erzählen ganz am Anfang des Romans, entwerfen Sie so eine sehr schöne Szene, wo Sie als Kind mit Ihrem Großvater im Garten sitzen und der Großvater soll Ihnen eigentlich was erzählen von früher, wie wir das alle als Kind zu unseren Großeltern gesagt haben. Und dann sagt er was, er war bei der Reichsbahn und er hat durchaus mitgekriegt, was für Züge da nach Auschwitz fuhren, aber er sagt, er hätte Angst gehabt vor der SS. Sind dann solche Figuren wie Haro und Libertas auch ein Beleg dafür, dass man auch anders damit umgehen konnte, dass Widerstand möglich war? Denn ich fand ganz interessant, dass Libertas ja sogar anfangs in der NSDAP war. Führen Sie da auch für sich selbst quasi so ein bisschen den Beweis, dass man auch anders sein konnte als manche in unseren Familien?
Ja, es gab so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich immer überlegt, wie wäre ich eigentlich damals gewesen? Wäre ich strammer Nazi gewesen, weil ich irgendwie leistungsorientiert bin und gerne erfolgreich bin, was ich ja bin, ja, oder hätte ich tatsächlich wie Haro, der ja auch leistungsorientiert und gerne Karriere gemacht hat und sich am Leben gefreut hat, aber dann doch gesagt hat, nein, hier mache ich eben nicht mit, ich finde meine andere Karriere, nämlich meine Karriere quasi im Widerstand. Wie wäre ich gewesen? Das ist natürlich eine spannende Frage. Mein Großvater hat die Frage quasi mit Nein beantwortet oder seine Angst halt vor Repressalien zuvorderst gestellt, was ich auch nicht verurteile, das ist seine Entscheidung. Natürlich ist es auf eine Art verurteilenswert. Ich hätte ihn sicherlich noch mehr gemocht, wenn er ein glorreicher Widerstandskämpfer gewesen wäre. Aber die Gefahren damals waren natürlich auch sehr hoch. Von daher ist es auch interessant, in Haro und Libertas nachzulesen, wie hoch die Gefahren tatsächlich waren, wie schwer es wirklich war und wie es aber dann dennoch Leute gab, die keine Lust hatten zu schweigen, die keine Lust hatten zu nicken. Von daher ist natürlich Haro Libertas auch eine Geschichte, die motivieren kann, auch zu gucken, wie man heute sich vielleicht positioniert. Wir haben ja auch heute existenzielle Fragen, denen wir uns, und zwar jeder Einzelne von uns, zu stellen haben.
Man hat ja auch ein ganz starkes Echo-Gefühl, wenn man Ihr Buch liest. Da sind ja durchaus Parallelen, die da ständig aufscheinen. Die unglaublich hohen Mieten und die Krise der Volksparteien und was weiß ich. Also man kann sich dann während der Lektüre schon auch fragen, wie verhalte ich mich künftig, oder?
Ja, ich glaube, das Spannende an historischen Büchern im Schreibprozess für den Autoren ist natürlich auch die Zeit zu reflektieren, in der man sich gerade selbst befindet. Und es gibt einfach viele Parallelen, auch die Aufkommen der, auch natürlich der aufkommende Rechtspopulismus in Deutschland. Das war ja damals jetzt nicht ganz verschieden, als Haro auch in der Weimarer Republik ein freier Mensch war, aber die Rechten halt immer mehr aufkamen und dann schon überlegt wurde, wie verhalte ich mich dem gegenüber, und als dann die Rechten plötzlich an der Macht waren, wie verhalte ich mich dann? Also ich finde das natürlich gerade spannend, und das soll sich natürlich auch auf den Leser übertragen.
Und bleiben Sie noch im Thema? Das hat Sie ja offenbar gepackt, diese Zeit.
Also ich kenne mich in der Zeit mittlerweile sehr gut aus. Ich habe tatsächlich seit letzter Woche eine Idee, die noch einmal in dieser Zeit spielt, und mit dieser Idee gehe ich jetzt noch ein bisschen schwanger, um zu gucken, ob mich diese Idee tatsächlich noch packt in ein, zwei Wochen, weil wenn man ein Buch schreibt, dann muss man sich ja dafür mehrere Jahre lang interessieren. Im Moment scheint es mir so, dass ich noch etwas sehr Interessantes hier gefunden habe.
Jetzt haben wir auch erstmal was Tolles von Ihnen zu lesen, Norman Ohler. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Haro und Libertas, eine Geschichte von Liebe und Verrat, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es hat 496 Seiten und kostet 24 Euro. Und neu bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur ist dieses Stück von Sophie Uriot, besser bekannt als La Grande Sophie, ihr neues Album erst vor knapp 2 Wochen erschienen ist.